Ja, ich habe herzliche Grüße mitgemacht von den Geschwistern in Overath. Besonders grüßen Sie natürlich den Helmer, der uns schon seit vielen Jahren immer wieder dient und bei uns predigt. Da sind wir sehr dankbar für. Eigentlich wollte ich nicht über meine Krankheit Gesundheit sprechen, aber ich bin heute Morgen schon mehrfach deswegen angesprochen worden, deswegen will ich es kurz tun. Ich habe ja seit längerem mit einer Krebserkrankung zu tun. Und im Moment sieht es auch nicht gut aus. Es ist so, dass es weiter fortgeschritten ist. Das ist nicht schön. Aber es gibt trotzdem einige Punkte, wo ich für dankbar bin, die ich positiv füllen kann. Zum einen, als ich Anfang 20 war, da ging es mir gesundheitlich so dreckig, dass ich absolut überzeugt war, ich werde keine 30 Jahre alt. Und jetzt bin ich 70 geworden. Und das ist schon auch Gnade, wo ich mich darüber freue. Das Zweite ist, dass es mir ja immer noch eigentlich gut geht. Ich habe eine ganzen Jahren, 7 Jahre bin ich jetzt mit dieser Geschichte zugange, praktisch kaum Einschränkungen gehabt, außer mal eben Krankenhaus 2 Wochen. Und danach ging es aber dann wieder. Und das Dritte ist, dass meine Hausärztin sagt, dass es mir so gut ginge, das hätte sie noch nie erlebt in ihrer Praxis und das wäre ein Wunder. Und das kann ich dann noch akzeptieren, dass es ein Wunder ist. Das sieht zwar ein bisschen anders aus, aber ich bin sehr dankbar, dass es mir immer noch so gut geht. Und wie es weitergeht, werden wir schauen. Ich habe einen Text gewählt aus dem Johannesevangelium, Kapitel 12. Den wollte ich euch gerne lesen. Johannes 12, ab Vers 20. Es waren aber etliche Griechen unter denen, die hinaufgekommen waren, dass sie anbeteten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der von Bethsaida aus Galiläa war, baten ihn und sprachen, Herr, wir wollten Jesus gerne sehen. Philippus kommt und sagt Andreas, und Philippus und Andreas sagen es Jesus weiter. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, die Zeit ist gekommen, dass des Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, so bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Wenn wir davon ausgehen, dass die Wirksamkeit von Jesus ungefähr 3 Jahre gedauert hat, so finden wir 3 Jahre und 51 Wochen beschrieben in den Kapiteln 1 bis 11 im Johannesevangelium, also fast die Hälfte des Johannesevangeliums. Und die zweite Hälfte ab Kapitel 12 beschäftigt sich nur mit der letzten Woche, die Jesus auf dieser Erde war. Und da wird es ja ganz deutlich, dass das Zentrum des Evangeliums diese letzte Woche ist. Die Woche, in der Jesus gekreuzigt wurde, der Woche, in der Jesus auferstand und zum Himmel auffuhr. In Kapitel 11 finden wir die Auferweckung des Lazarus, diese markante Totenauferweckung, wo die Leute so begeistert von waren und viele an ihn glaubten. Aber es führte auch zu viel Verärgerung bei den Juden. Sie fanden das schlimm, was da passierte. Und wir lesen in Johannes 11, Vers 48, da sagen sie untereinander, diese Obersten und Pharisäer, lassen wir ihn so, dann werden sie alle an ihn glauben. Und es werden die Römer kommen und nehmen uns Land und Leute. Einer aber unter ihnen, Kaiaphas, der desselben Jahres hoher Priester war, sprach zu ihnen, ihr wisst nichts, ihr bedenkt auch nichts, es ist euch besser, ein Mensch sterbe für das Volk, als dass das ganze Volk verderbe. Da war sein Tod beschlossen. Sie sagten, jetzt reicht es, jetzt müssen wir was unternehmen, das können wir nicht so weiterlaufen lassen. Wir kommen in große Schwierigkeiten und wir werden ihn einfach abservieren. Kapitel 12 beginnt dann mit der Salbung in Bethanien. Da heißt es, 6 Tage vor dem Passafest, da kam Maria und hat ihn gesalbt. Und anschließend zieht Jesus in Jerusalem ein mit großem Gefolge und unter großer Anteilnahme des Volkes. Die Leute waren so begeistert, sie haben ihre Kleider auf die Straße geworfen und es war bestimmt Volksfeststimmung. Jesus unser Messias kommt. Und ich glaube, die waren alle wie elektrisiert. Die Jünger, die das mit der Kreuzigung und mit dem Sterben einfach nicht in den Kopf kriegen wollten, sie hatten immer noch vor Augen, es wird jetzt der große Tag geschehen. Jetzt ist so viel passiert und Jesus hat so viel gewirkt im Volk. Und jetzt wird er an die Öffentlichkeit treten und sagen, ich bin der Messias und ich übernehme jetzt hier das Regiment. Und dann lesen wir Vers 23, da sagt Jesus dann auch noch, als er gefragt wurde, es ist die Zeit gekommen, dass das Menschensohn verherrlicht werde. Ja, natürlich, das ist das, auf das sie gehofft hatten die ganze Zeit. Und dann passiert es auch hier vorher noch, dass da Griechen kommen aufs Fest, ja auch ja, Juden waren, aber die eben woanders lebten. Sie kamen zum Fest und sie wollten jetzt diesen Mann erleben, diesen Mann sehen. Und die Jünger waren sicherlich auch ganz euphorisch. Dieser Jesus ist jetzt nicht nur bekannt in Galiläa, in Judäa, in Samarien, sondern er ist bekannt in ganz Europa. Er hat jetzt die globale Aufmerksamkeit, muss man so zu sagen. Und das war alles in ihren Köpfen drin und sie waren voller Erwartung. Und dann lesen wir in Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, so bringt es viel Frucht. Ich glaube, das war für die Jünger jetzt der Hammer und die kalte Dusche. Sie erwarteten Herrlichkeit, Verherrlichung, dass ihr Messias jetzt ganz groß rauskommt. Und dann sagt er, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt. Ja, es war üblich bei Jesus, dass er sich dieser einfachen Bilder bedient hat, die alle verstehen konnten. Das Weizenkorn, was in die Erde fällt. Das Weizenkorn, eine ganz kleine Frucht, kompakt, sehr haltbar, wenn das Korn trocken gelagert wird. Man hat in Jericho Weizenkörner gefunden aus dem Jahre 1400 vor Christus. Das kam aus der Zeit heraus, als Jericho von den Israeliten eingenommen wurde und als sie in Mauern zusammenstürzten. Aus dieser Zeit hat man Körner gefunden. Das gleiche war auf Masada, der letzte Rückzugspunkt der Juden damals vor den Römern. Die sind ja dann hinterher dann auch da oben in den Selbstmord getrieben worden. Aber auch auf Masada fand man Weizenkörner, Weizenvorräte aus dem Jahr vor 2000 Jahren. Und die waren noch keimfähig. Also eine enorme Keimkraft ist da dran, die sie über Jahrtausende halten kann, wenn es eben trocken gelagert wird. Aber sie haben sich nicht vermehrt. Sie sind alleine geblieben. Es ist nichts passiert. Sie sind unfruchtbar geblieben. Wenn aber ein Weizenkorn in die Erde fällt, dann zerfällt es, dann trägt es Frucht. Manche Ähren haben 40 Körner, manche haben bis zu 100 Körner, aber nur durch den Prozess des Sterbens hindurch. Hier in unserer Gegend ist uns das Bild der Kartoffel vielleicht etwas geläufig. Ich weiß nicht, wer von euch zu Hause noch Kartoffeln anbaut. Ich musste früher immer mit in unseren Garten. Das ganze Dorf hat ja irgendwo seine Gärten, Gemeinschaftsgärten, und dann wurden Kartoffeln gepflanzt und Kartoffeln gehackt. Wie im Urbergischen ist jeden Herbst eine große Enttäuschung, aber viel weniger an Frucht da, wie man sich erhofft hatte. Aber die alte Kartoffel war manchmal noch da, war matschig oder vielleicht auch nur ein paar Fetzen noch von übrig. Das ist das Bild. Die Kartoffel wurde in die Erde gelegt, sie starb, aber es kam zum Glück einige neue Knollen hervor, die man essen konnte. Das Sterben führt zum Leben und zur Frucht führt zur Vermehrung. Das gilt für den natürlichen Bereich, aber es gilt auch für den geistlichen Bereich. Wir wissen, dass Jesus in diesem Bild von dem sterbenden Weizenkorn von sich selbst spricht, von seinem Sterben am Kreuz und seinem Begrabenwerden in der Erde und seiner Auferstehung zu neuem Leben. Und wir wissen, dass Frucht entstanden ist. Ewiges Leben für viele, viele Menschen, für viele Leute in Mühlen, viele Leute in Overath und Gummersbach. Und wenn man zusammenzählt, sind es Millionen, nein, es sind Milliarden von Menschen, die Jesus gefunden haben, für die er gestorben ist. Das ist die Frucht seiner Mühen, wie die Schrift es sagt. Da sind so viele Menschen gerettet worden. Er gab sein Leben, er starb, damit wir leben können. Und wir wissen, Jesus hätte sich in diesen letzten Tagen vor seiner Kreuzigung auch anders entscheiden können. Er hätte den Leidensweg vermeiden können, hätte zum Vater zurückgehen können, hätte sagen können, Vater, hol mich ab, es ist genug, ich komme zu dir zurück. Er hätte es tun können, aber das Weizenkorn wäre allein geblieben. Aber Jesus entschied sich, als Weizenkorn zu sterben und sich zu opfern für die Menschen. Er entschied sich, Gethsemane zu durchleiden. Nochmal diese letzten Fragen. Vater, gibt es keinen anderen Weg, keine Alternative? Und er sagte, dann nicht wie ich will, sondern wie du willst. Dann Gabbata vor Pilatus, Golgatha, da entschied sich Jesus für. Und wenn wir das Abendmahl feiern, haben wir das ja auch vor Augen. Der gebrochene Leib des Herrn, das wurde ja eben auch so formuliert, der gebrochene Leib des Herrn führt zu unserem Leben. Wir danken Jesus, dass er sich entschieden hat, Weizenkorn zu werden, in die Erde gelegt zu werden, zu sterben für uns. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Das lesen wir ja in Johannes 6. Ich sterbe, damit ihr leben könnt. Jesus ging durch den Zerbruch, durch das Leid zur Herrlichkeit. Ich möchte euch diese Stelle aus dem Philipperbrief noch einmal lesen, die euch allen sicherlich auch sehr geläufig ist. Philipper 2, ab Vers 5. Ein jeder sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war, welcher, obwohl er in göttlicher Gestalt war, nahm es nicht als seinen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an, wurde gleich wie ein anderer Mensch und ein Gebärden wie ein anderer, wie ein Mensch erfunden, haben wir ja in der ersten Stunde jetzt auch betrachtet. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Vers 23, Johannes 12 nochmal. Jesus antwortete ihnen und sprach, die Zeit ist gekommen, dass es Menschensohn verherrlicht werde. Damit meinte Jesus die Verherrlichung in der Auferstehung, in seiner Himmelfahrt und dass er dann in die Herrlichkeit Gottes gehen kann und dass er das Lamm Gottes auf dem Thron ist. Und ich denke, wenn wir das bedenken, dieses Weizenkorn für uns in die Erde gesenkt, das führt uns zu Lobpreis und Anbetung. Zu ganz großer Dankbarkeit. Das tat der Herr für uns. Und das feiern wir jeden Sonntag im Abendmahl. Jedenfalls ihr tut das. Und viele andere tun das ja auch jede Woche. Weil das Zentrum ist, das Zentrum unseres Glaubens. Ich denke, dass wir bis hierhin, bis zu diesem Punkt sicherlich alle, die an Jesus glauben, gerne folgen und das bejahen. Aber jetzt überträgt Jesus dieses Bild in Vers 25 auf seine Jünger. Da sagt er, wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Er macht hier deutlich, das Weizenkornprinzip gilt auch für seine Jünger. Leben wird abgegeben. Hier steht bei mir in der Luther-Übersetzung, wer sein Leben auf dieser Welt hasst, da ist nicht dieses emotionale Hassen mit gemeint, als Gefühl in dem Sinne, sondern das bedeutet, zurückstellen, nicht an die erste Stelle stellen, verneinen, das ist in dieser Richtung gemeint. Ne? Dass erst das Reich Gottes kommt und dass wir das eigene zurückstellen, das ist mit diesem Begriff des Hassens hier gemeint. Ich möchte ein zweites Bild zur Erläuterung dafür nehmen, das Bild der Taufe. In Römer 6 lesen wir einiges dazu. In Römer 6, Vers 4 steht, so sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus ist auferweckt von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, also sollen auch wir in einem neuen Leben wandeln. Vers 6, weil wir ja wissen, dass unser alter Mensch samt ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde aufhöre, dass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Vers 11, also auch ihr haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebet Gott in Christus Jesus. Das Bild der Taufe macht das ja auch deutlich. Das alte Leben kommt zum Ende. und wir entscheiden uns für ein neues Leben mit Christus. Und dabei geht es nicht nur darum, dass ich jetzt, indem ich mein Leben Christus gebe, an meinen einige alte Gewohnheiten aufgebe, schlechte Gewohnheiten ablege, sondern es geht um den Tod und es geht um meine ganze selbstbezogene Natur, dass sie in den Tod kommt und dass ich mich völlig neu ausrichte mit meinem Leben. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Römer Kapitel 14, Vers 8 sagt Paulus, leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, wer leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Noch ein Vers aus dem 2. Korintherbrief, der mich mal sehr angesprochen hat, 2. Korinther 5, Vers 15. Und er, Christus, ist darum für alle gestorben, damit die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Das ist das Ziel unseres Christseins, nicht mehr für uns selber leben, sondern für ihn, der für uns gestorben und auferstanden ist. Nicht für uns selbst leben, sondern für Christus leben. Wir alle sind ja oft sehr beschäftigt, dass es uns gut geht, dass wir ein schönes Leben haben, dass wir genügend Geld verdienen, dass wir Karriere machen, dass wir es zu Hause gemütlich haben. Wir alle haben diesen Wunsch, dass wir anerkannt sind, respektiert werden, dass wir genug Freizeit haben und Urlaub haben. Und dann dieses Wort, Weizenkorn, das in die Erde gelegt wird. Das bedeutet, dass wir das Prinzip, was uns so natürlich nahe ist, dass wir selbstbezogen leben, dass wir es ablegen zugunsten der Selbstverleugnung und der Christusverwirklichung. Das Kreuz, das Weizenkorn will das tun, was Gott möchte, seine Berufung ist, Frucht tragen. Das Leben als sterbendes Weizenkorn beginnt mit der Wiedergeburt, aber das ist nur der Start. Gelebt werden muss das ja jeden Tag aufs Neue. Es ist ein Prozess. Johannes der Täufer sagt in der Begegnung mit Jesus, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Und darum geht es in unserem Leben. Das Alte, Selbstbestimmte muss abnehmen und Christus in mir muss wachsen, dass ich immer mehr bereit bin, ihm zu gehorchen, ihm nachzufolgen. Und zum Leben auf dieser Welt hassen, wie es in diesem einen Vers heißt, dazu gehört auch, dass ich alles aus meinem Leben räume, was Gott nicht gefällt, alle lieben alten Gewohnheiten, alle tolerierten Sünden und Heimlichkeiten. Und wir denken an den reichen Jüngling, Matthäus 19, der zu Jesus kam und sagte, was soll ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Und dann trifft Jesus den wunden Punkt seines Lebens und er sagt, gib alles weg, was du hast, gib's den Armen. Und das war der Knackpunkt im Leben dieses jungen Mannes. Das war der Punkt, der sollte nicht abgegeben werden, das wollte er nicht. Dieses Sterben war ihm zu schwer, das kostete ihm zu viel, das wollte er nicht. Aber es geht darum, auch diese Herzensangelegenheit, was dir und mir vielleicht so ganz besonders wichtig im Leben ist, auf den Altar Gottes zu legen. Ich kümmere mich zurzeit um einen jungen Mann ist es nicht, aber es ist ein mittelalterlicher Mann, der vor vielen Jahren Anfang mit Jesus gemacht hat, dann sehr ins Stolpern gekommen ist in seiner Nachfolge, sich tief verstrickt hat und jetzt ist dabei, dass Gott ihm manches klar macht, was er aufräumen muss in seinem Leben. Er hat in der Zeit, wo er sich von Gott gelöst hat, sein Leben anders gefüllt, mit Hunderten von DVDs, mit Actionfilmen, Thriller und was es da alles so gibt auf dem Markt. Man muss ja sein Leben irgendwie dann anders füllen und dann schafft man sich ein Ersatzleben. Und jetzt weiß er, dass er die Dinger weggeben muss und er kämpft damit. Es sind Tausende von Euros da reingesteckt hat und jetzt geht's ab in die graue Tonne. Das fällt ihm sehr schwer, weil er weiß, diese Filme, diese Bilder haben seine Seele geprägt und beschmutzt. Und er weiß genau, er muss das tun. Und er ist jetzt dabei. Großteil ist schon in der Tonne. Der Rest wird auch noch folgen. Der Fernseher ist verschwunden. Der Computer ist weggekommen, der Internetanschluss, weil er gemerkt hat, er muss kämpfen. Diese Dinge machen seine Seele, haben seine Seele so belastet und er kann nicht damit umgehen. Andere können das ja, aber er kann es einfach nicht. Und da hat er diese Konsequenz gezogen. Ich habe ihm das nicht gesagt. Gott macht es ihm klar und sagt ihm, hör mal, wenn du mit mir weitergehen willst, dann muss dieses und jenes weg. Und er tut es. Und das ist großartig zu sehen, wie Menschen dann innerlich auch befreit werden. Und sie dann froh ihren Weg mit Jesus weitergehen, auch ohne DVDs und ohne Fernseher. Ihr könnt euch nicht vorstellen, aber es geht wirklich. Es funktioniert. Ein Weizenkornleben ist ein fruchtbares Leben. Wir denken ja oft so, ach, was muss ich alles aufgeben, was muss ich alles verzichten. Ja, ich muss auf manches verzichten, was nicht gut ist, das stimmt schon. Aber es ist ein fruchtbares Leben. Das Leben der Hingabe an unseren Herrn ist kein Verlust, sondern das ist Gewinn. Letzte Woche haben wir Freunde besucht in Hessen, sind wir spazieren gegangen, die haben einen Hund, so ein großer schwarzer Hund, der heißt Cotti. Und unterwegs kamen uns viele Fußgänger entgegen, Fahrradfahrer, andere Hunde. Der Scotty war nicht an der Leine, obwohl er so ein großer Hund war. Und sein Herr sagte, Scotty, komm hier hin. Und der Hund gehorchte, 100%. Und dann sagte unser Freund, ja, den haben wir auch so auf Gehorsam erzogen. Und wir denken, dass es gut ist für uns und gut für den Hund. Denn der Hund kann in Freiheit hin und her laufen. Er kann überall rumschnüffeln und was nicht alles. Wenn ich rufe, kommt er. Und wenn das nicht so wäre, müssen wir ihn ständig an der Kette, an der Leine halten und er müsste ständig gegängelt werden. So gehorcht mir der Hund und er kann in großer Freiheit hin und her laufen. Wir haben beide was davon. Und da habe ich an unseren Pit gedacht. Wir hatten früher in unserer Familie einen Fox Terrier. Und das war schrecklich mit dem. Mit dem konnte man kaum spazieren gehen. Der zog wie irre. Da musste man in beiden Händen die Leine halten. Der wollte immer irgendwo hin. Aber es machte keinen Spaß, mit ihm spazieren zu gehen. Habe ich gedacht, ja, wer bin ich? Bin ich Scotty oder bin ich Pitt? Bin ich einer, der wirklich Jesus aufs Wort gehorcht, weil ich weiß, das ist das Beste für mich? Oder bin ich einer, der immer an der Kette reißt und sagt, ah, ich möchte doch noch was anderes und der Jesus bei ihm ist doch vielleicht alles nicht alles so gut. Ich fand das einfach so ein Bild, was mir da aufgegangen ist daran, was es bedeutet, bei Jesus zu sein, in der Freiheit Gottes zu leben. Das ist wirkliche Freiheit, nicht an der Kette zu reißen und zu gucken, dass ich irgendwo hindüsen kann, sondern einfach bei ihm zu sein, gehorsam zu sein und geborgen in ihm zu sein. Das Leben als Weizenkorn schenkt tiefe Freude und Erfüllung. Und es macht glücklich zu sehen, dass ich Teilhaber bin am Bau des Reiches Gottes. Und wenn Gott Gnade gibt, dass ich Freude an dem Leben von geistlichen Kindern habe. Wenn man Menschen zu Jesus führen kann und sie diesen Weg dann gehen, das ist eine riesig große Freude. Wenn es aber erstirbt, so heißt es, so bringt es viel Frucht. 40-fache Frucht, 100-fache Frucht. Und wenn diese Frucht von 100 Körnern wieder in die Erde gesenkt werden, entsteht wieder Frucht. 100 mal 100, 10.000 Körner der nächsten Welle, 1 Million Körner. So kann Frucht entstehen, so kann es wachsen. Ich habe mich mit meiner Frau in den letzten Jahren mit zwei Missionaren beschäftigt, deren Namen ihr vielleicht gar nicht kennt, sondern merkwürdig, Bartholomäus Ziegenbalg und Heinrich Plütschau. Wir sind darauf gekommen, weil meine Frau entdeckt hat, dass sie ein Nachfahre ist von Heinrich Plütschau. Ganze Menge Generationen, die lebten nämlich Anfang des 18. Jahrhunderts. Diese beiden Missionare, Ziegenbalg und Plütschau, haben sich aussenden lassen von August Hermann Francke über das dänische Königshaus nach Indien. Sie waren die ersten deutschen Missionare in Indien. Und wer diesen Lebensbericht liest, der kann nicht anders zu sagen, wie kann man solch ein Leben führen und aushalten. Sie sind dorthin gegangen, sie hat nichts als Anfeindungen, sie sind krank gewesen die meiste Zeit und viele wollten nichts davon hören, sie sind verfolgt worden, alles mögliche, aber sie haben durchgehalten und sie haben das Evangelium dort nach Tamil Nadu hingebracht und haben durchgehalten und das Evangelium verkündigt, denen, die es hören wollten. Das ist jetzt 300 Jahre her. Wir haben vorletztes Jahr einen Pastor kennengelernt in Leipzig, der ein Praktikum in Leipzig macht, und aus dieser Arbeit kommt in Tamil Nadu. Und er hat uns erzählt, dass das, was die beiden begonnen haben, heute immer noch lebendig ist. Stehen noch Teile von dem, was sie damals gebaut haben, und zu dieser Gemeinschaft zählen sich 130.000 Menschen, die Christus nachfolgen und die in diesen Gemeinden leben. Sie haben Krankenhäuser gebaut, Schulen gebaut, Erziehungseinrichtungen, alles Mögliche, was sie dort gemacht haben. Und so viele Menschen sind dadurch gesegnet worden, durch zwei Samenkörner, die bereit waren, sich in die Erde senken zu lassen. Daraus sind Hunderttausende, vielleicht Millionen geworden, wenn man die ganzen Generationen dazwischen auch noch dazu zählt. Und das finde ich etwas großartig, dass eure Frucht bleibe. Das kann Gott wirklich schenken. Ein Zitat von Charles Tutt, der ist wahrscheinlich geläufiger als Missionar, der Gründer von WEK, Weltweite Evangelisationskreuzzug. Er war Missionar in China, dann war er Missionar in Indien, und nachdem er sehr krank war und so weiter, war er noch Missionar für längere Zeit in Afrika. Er schreibt: Ich wusste wohl, dass Jesus für mich gestorben war, aber ich verstand nicht, dass, wenn er für mich starb, ich mir nicht selbst gehörte. Erlösung oder Loskaufung bedeutet zurückkaufen, sodass also, wenn ich ihm gehöre, ich entweder ein Dieb sein müsste, um das zu behalten, was nicht mein war, oder ich müsste Gott alles übergeben. Als ich zu der Einsicht kam, dass Jesus Christus für mich gestorben war, erschien es mir nicht mehr schwer, alles um seinetwillen aufzugeben. Was Charles Tutt sehr bewegt hat und ihn auch sehr stark motiviert hat zur völligen Übergabe an Gott, war ein Artikel, der von einem Atheisten verfasst worden ist. Dieser Atheist hat Folgendes geschrieben: Wenn ich fest daran glaubte, wie es Millionen zu tun vorgeben, dass das Wissen um und das praktische Ausleben der Religion in diesem Leben das Schicksal im anderen Leben beeinflusst, dann würde mir die Religion alles bedeuten. Ich würde irdische Vergnügungen als Unrat abtun, irdische Sorgen als Torheiten und irdische Gedanken und Gefühle als Eitelkeiten. Die Religion würde mein erster Gedanke beim Erwachen und mein letztes Bild vor Augen sein, ehe mich der Schlaf ins Unbewusste sinken ließe. Ich würde ausschließlich zu ihrem Zweck leben. Ich würde allein für die Ewigkeit Gedanken fassen. Ich würde eine für den Himmel gewonnene Seele eines ganzen Lebens voller Leiden für wert erachten. Irdische Folgen würden niemals mein Tun aufhalten, noch meine Lippen verschließen. Die Welt mit ihren Freuden und Leiden würde keinen Augenblick meine Gedanken mit Beschlag nehmen. Ich würde danach streben, nur auf die Ewigkeit und auf die unsterblichen Seelen um mich herum zu schauen, die so kurz davor stehen, entweder für ewig glücklich oder aber ewiglich elend zu sein. Ich würde in die Welt hinausgehen und predigen zur Zeit und zur Unzeit, und mein Text würde sein: Was nützte es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und verlöre seine Seele? Der Mann hat es begriffen, dieser Atheist. Und wir, denke ich, können es auch begreifen und verstehen, was das bedeutet. Jim Elliot, der unter den AUKAS gearbeitet hat und dort ermordet worden ist, er hat einen Satz geprägt, der uns allen sehr bekannt ist, denke ich: Der ist kein Narr, der hingibt, was er doch nicht behalten kann, um damit zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Ich drücke es mal positiv aus: Der ist schlau oder klug, der hingibt, was er doch nicht behalten kann, um damit zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Ja, das waren Missionare. Wie sieht das bei uns heute aus? Ich möchte euch zwei Beispiele sagen. Freunde von uns haben sich relativ spät bekehrt, haben dann geheiratet und dann haben sie Kinder bekommen. Und beide waren berufstätig, Frau auch Akademikerin, Bibliothekarin. Und dann haben sie bewusst diese Entscheidung getroffen, Die Frau, die geht nicht weiter arbeiten, sondern sie wird für die Kinder da sein, wird sich um die Kinder kümmern. Sie haben dann 5 Kinder bekommen und sie hat bis heute ein sehr ausgefülltes Leben. Die jüngste ist derzeit 10. Und sie haben das mit großer Freude auch getan. Er selber hat eine 70% Stelle als Ingenieur genommen, um Zeit zu haben für geistlichen Dienst und auch für seine Familie. Das hat für beide viel Verzicht bedeutet. Manches aufzugeben, Karriere aufzugeben, manche Zukunftsaussichten, eine gute Rente. 5 Kinder rumspringen haben, das bedeutet manchen Verzicht. Wenig Urlaub haben, irgendwo hinfliegen können, zu 7 Personen, das ist schwierig. All das war viel Verzicht. Aber sie haben das ganz bewusst gemacht. Und wenn man bei dieser Familie ist, muss ich sagen, dann denke ich manchmal, ich erlebte ein Stück Himmel auf Erden. Was das für ein Familienleben ist. Sie haben natürlich auch sehr viel dafür getan. Sie haben tägliche Andachten mit den Kindern. Sie haben sehr gut geprägt. Und da denke ich heute, wird uns ja von der Gesellschaft her so aufoktroyiert, die Frauen müssen unbedingt einen Beruf haben, müssen unbedingt arbeiten, müssen unbedingt Karriere machen. Das ist so wichtig und alles andere ist nichts. Hausfrau, Mutter ist ja wirklich was verachtenswert in den Augen von vielen. Aber was ist das für ein Wahnsinn? Was für eine Aufgabe ist das, für eine Frau Kinder großzuziehen? Kinder für den König. Was wäre gewesen, wenn Whitfield und all diese Missionare nicht solche Mütter gehabt hätten, die sich investiert haben, um den Kindern Jesus nahezubringen und sie zu fördern? Da hätte es vieles nicht gegeben, wenn das nicht passiert wäre. Dann denke ich noch an den Wolfgang Isenburg mit seiner Familie. Wolfgang Isenburg kam vor 40 Jahren ungefähr in unsere Teestube. Das war in der Anfangszeit. Damals war eine Zeit des Aufbruchs. Der Wolfgang kam freitags abends mit einem Kumpels aus Strommacht. Da hatte sich eine Gruppe von jungen Leuten gebildet, die plötzlich für Jesus entflammt waren, kann ich sagen. Und dann fuhren sie sonntags abends zur Teestube Scheidewig, Gefährdenhebe Scheidewig, von Strombach bis nach Hückeswang auf ihrem Mopeds. Das war eine lange Fahrt, das haben sie so auf sich genommen, das war ihnen klar. Und der Wolfgang fand fasziniert, was am Scheidewig geschah. Und dann hat er selber im Schwarzwald eine solche Arbeit begonnen, eine Gefährdenhilfe. Wir haben ein bisschen Kontakt gehalten über die Jahre. Wir waren letztes Jahr bei ihm im Schwarzwald in Enzklösterle und haben uns die Arbeit angesehen. Sie leben zusammen in einem großen Haus, was sie dort haben. Und Wolfgang und seine Frau Gabi und 3 Kinder, die machen diese Arbeit alleine. Da sind keine anderen Mitarbeiter da und haben 8 Männer bei sich wohnen. Richtig mit denen schön zusammen wohnen. Das sind Leute, die Männer kommen aus der Kriminalität, kommen aus der Droge, aus dem Alkohol, aus dem Suff, sind teilweise obdachlos gewesen, vielleicht abgestürzte Leute. Und mit diesen Leuten teilen sie ihr Leben. Und das nicht nur für 3 Monate, sondern jetzt für 30 Jahre. Ich weiß nicht, wie man das schafft. Wir haben ja auch ein paar Jahre Wohngemeinschaft gemacht. Ich weiß, wie es uns nach 10 Jahren ging. Wir waren ganz nett platt. Wolfgang macht das mit seiner Familie 30 Jahre lang. Und es ist nicht so, dass sie nur diese Wohngemeinschaft haben. Nein, der Wolfgang predigt fast jeden Sonntag in einer der umliegenden Gemeinden oder Kirchen, weil sie Spenden brauchen, sonst läuft es nicht. Wie er das schafft, ist mir alles ein Rätsel. Und dann hat er uns erzählt, was es für ihn bedeutet hat, damals vor einigen Jahren. Dann ist sein ältester Sohn an Leukämie erkrankt und ihm konnte nicht geholfen werden. Er hat uns von der Nacht erzählt, als er seinen Sohn in den Arm gehalten hat und er gestorben ist. Könnt ihr vorstellen, was dann für Gedanken in einem Menschen hochkommen, der sagt, ich habe mein Leben abgegeben, ich habe es hingegeben für diese Chaoten, für diese Leute, denen wir zu versuchen helfen. Und jetzt das? Mein Sohn stirbt. Er hat gesagt, dass er diese Gedanken auch gehabt hat. Aber er hat sich entschieden, seinem Jesus weiter zu vertrauen und einen Weg weiterzugehen. Sind diesen Weg weitergegangen bis heute. Und als wir bei ihm waren, das waren nicht Leute, die völlig ausgebrannt und down waren und unglücklich waren, sondern Leute, die voller Freude waren, auch Jesus dienen zu können. Nicht jeder von uns kann so eine Arbeit machen, das weiß ich auch. Aber jeder von uns kann überlegen, wo kann ich Weizenkorn sein, wo kann ich mich investieren, wo kann ich für andere da sein, wo kann ich mein eigenes ein Stück zurückstellen, um der anderen willen, um zu dienen, um Weizenkorn zu werden. Wäre es nicht eine Tragödie, wenn du 70 Jahre alt bist und dann feststellst, dass du alles von Jesus gewusst hast, aber dass du nie die Fülle in Jesus gefunden hast, weil du nicht bereit warst, ihm ganz nachzufolgen, Weizenkorn zu werden. Dieses Weizenkorn werden muss jeder für sich selbst buchstabieren. Dafür stehen wir ja alle in der Nachfolge, aber Jesus wird ja auch zu euch reden und euch deutlich machen, was das für euch ganz konkret bedeutet. Vers 26, den möchte ich euch nochmal lesen. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Habt ihr das schon mal gelesen, so bewusst? Wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Das ist das, was vor uns steht. Was möchte der Vater? Der Vater möchte uns ehren. Das ist kein Sklavenhalter, der hinterher sagt, naja, habt ihr eure Aufgabe einigermaßen erledigt. Ich will euch ehren. Ich glaube, da können wir uns wirklich drauf freuen. Das ist die Lebensperspektive. Zum Schluss ein Liedvers. Aus einem Lied, das den meisten sicherlich bekannt ist. Da heißt es im zweiten Vers, auf, denn die Nacht wird kommen. Auf, wenn es Mittag ist, weihet die besten Kräfte dem Herrn Jesus Christ. Wirket mit Ernst, ihr Frommen, gebt alles andere dran. Auf, denn die Nacht wird kommen, da man nicht mehr kann. Weihet die besten Kräfte dem Herrn Jesus Christ und verschiebt diese Weihe nicht auf das Rentenalter. Wenn ihr 65 oder 70 seid und denkt, naja, dann kann ich richtig auftreten, dann werde ich dem Herrn dienen. Vergesst es. Viele sind mit 65 richtig schlapp, da steckt nicht mehr viel drin und habt noch nicht mehr viel Zeit. Ihr wisst nicht, wie lange viel Zeit ihr habt. Und deswegen ist der Tag heute, wo wir sagen, wir wollen dem Herrn dienen und wir wollen bereit sein, sein Wort umzusetzen, Weizenkorn zu werden.